Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Schön, dass ihr bei uns seid, bei Achtsam. Und ihr könnt uns inspirieren, damit wir eine noch längere Liste haben an Themen, die wir hier in Achtsam besprechen können, wollen und werden. Und das tut ihr auch. achtsam@deutschlandfunknova.de ist die E-Mail-Adresse dafür. Vielen, vielen Dank für eure viele, viele Post. Früher, als man noch so Postkarten und Briefe hatte, da könnten wir drin schwimmen. So ist es natürlich elektronische Post. Vielen Dank dafür. Wir haben ganz viele tolle Ideen von euch bekommen. Und ja, wenn ihr jetzt auf eure Idee wartet, dann habt Verständnis bitte, weil die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Und ich glaube, Vanessa hat ihren Themenvorschlag schon vor langer, langer Zeit gemacht. Viele Grüße gehen raus an dich, Vanessa. Dankeschön. Sie hat geschrieben, mach doch mal eine Folge zum Familie stärken, also mit Achtsamkeit die Familie stärken. Und das ist so eine schöne Formulierung auch, Mai Höeng, ne? Dass wir gleich gesagt haben, oh ja, das machen wir gerne.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die wundervollen Vorschläge von euch.
Weil so ein Familienleben ist ja auch, ich sag mal, recht komplex. Da sind viele.
Das ist ein Euphemismus, ja. Ja.
Da sind viele Interessen, viele Gefühle, manchmal auch Druck. Manchmal denkt man auch, okay, wir müssen doch jetzt hier immer happy und harmonisch sein und dann wird das nichts und dann streitet man sich womöglich noch mehr, weil die Erwartungen vielleicht zu hoch sind. Aber eins nach dem anderen, falls ihr das erste Mal dabei seid, wir sprechen hier über, wie wir mit Achtsamkeit eben unser Leben schöner, gesünder, besser gestalten können. Das ist einmal Mai Höeng und sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin.
Genau, hallo.
Und praktiziert lange schon Achtsamkeit.
Richtig, ja. Also das ist mir auch ein Herzensthema, dass ich das nicht nur in der Theorie so mache, sondern dass ich wirklich auch praktiziere. Und deshalb weiß ich, wie schwierig der Anfang ist und dass es auch mittendrin immer wieder schwierig sein kann. Aber ich weiß auch, wie sehr es sich lohnt und wie viel Freude wir dabei empfinden können.
Und du kannst wahrscheinlich gar nicht mehr quasi in deine Therapie gehen, ohne auch den Achtsamkeitsaspekt jedes Mal bei allem, was du tust, sowieso auch drin zu haben, ne?
Ja, ich denke, irgendwann geht man weg von dieser formalen, nur wenn ich auf dem Sitzkissen sitze und meditiere, ist das Achtsamkeit, sondern das ist wirklich eine Haltung und wie so eine Brille, durch die man das Leben sieht und sich auch immer wieder daran schult, das Leben so zu sehen.
Genau, also bei uns hier im Podcast gibt es auch nicht irgendwie Regeln, an die ihr euch halten müsst, um Gottes Willen. Wer sind wir, euch zu sagen, wie ihr eure Achtsamkeitspraxis gestalten wollt? Es gibt Inspiration. Also alles liegt in eurer Hand, nicht in unserer. Also falls ihr jetzt sagt, ja, aber ihr habt zum Beispiel das vergessen zu sagen, das kann sein. Wir werden nicht alles unterbringen, was man überhaupt zu allen Themen erschöpfend immer sagen kann. Das wird immer wieder passieren, dass wir Sachen auch einfach nicht sagen, weil wir zum Beispiel keine Zeit haben oder weil wir in der Fülle der Daten und der Geschichten und der Bücher nicht an alles gedacht haben. Das kann immer sein, wollte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Hallo, ich bin Diane. Ich bin Autorin und Moderatorin und auch praktizierende Achtsamkeitsforscherin, weil das Ganze ist ja ein Forschungsprozess, wo man immer wieder was Neues lernt, wo man auch immer wieder was Neues ausprobiert und ja, im Zweifel sich dann auch austauscht mit anderen Leuten. Ich hoffe, ihr habt auch Leute, mit denen ihr darüber sprechen könnt, weil das macht ja auch ganz viel Spaß, darüber zu sprechen. Also, wie können wir, Mai Höeng, und das ist eben das Thema jetzt, selber auch für ein achtsames Familienleben sorgen, auch wenn, und das ist, glaube ich, der Schlüssel, alle anderen vielleicht nicht so richtig mitmachen.
Ja, wir können bei uns selbst anfangen, dass wir dieses Bewusstsein kultivieren. Und Achtsamkeit bedeutet ja, dass wir uns einfach dessen gewahr sind, was jetzt in diesem Moment passiert, welche Gedanken wir haben, welche Gefühle wir haben, Handlungsimpulse, wie es unserem Körper eigentlich geht, aber auch unserem Umfeld. Und wenn wir das üben, wirklich, das überträgt sich dann auf die Familie, auf die Gruppe. Das ist etwas, was ich immer wieder schon bei mir beobachtet habe, weil ich bin ja jetzt nicht so missionarisch und sage, boah, du musst unbedingt das und das machen. Davon halte ich nicht sehr viel, sondern ich versuche einfach so authentisch das zu leben, was ich halt mag. Und dann fragen die anderen und merken halt auch so, hey, irgendwie, wie machst du das eigentlich? Ja. Und so können wir das auch in das Familienleben reinbringen.
Und vielleicht alles, wie du sagst, beginnt bei uns natürlich auch in sich selber reinhören quasi, was würde ich mir denn wünschen für ein achtsames Familienleben, ne? Also da wirklich gucken, was kann ich beitragen und wo gehe ich los? Also was sind da meine Bedürfnisse, ne? Also ganz oft ist ja Achtsamkeit erstmal sich selber zuhören.
Ja, das ist total wichtig, dem Körper zuzuhören, aber auch, was habe ich eigentlich für Erwartungen und Wünsche und Bedürfnisse, wie du das eben schon gesagt hast, ja. Aber auch zu lernen, einander zuzuhören. Und das ist ja oft so, also da haben die Eltern irgendwie Stress mit irgendwas, mit der Arbeit, Steuererklärung oder so und die Kids irgendwas in der Schule mit den Peers oder irgendwas war, ja. Und dann aber trotzdem sich noch gegenseitig zuhören zu können. Und das können wir halt lernen durch die Achtsamkeit, dass wir sagen, wir schaffen bewusste Räume, sei es zum Beispiel nach dem Abendessen, dass man nochmal so zusammen ist und sich Zeit nimmt, um einander zuzuhören und nicht alles durcheinander, während der Fernseher noch läuft und so weiter.
Ja, genau. Also wir gehen los, ne? Die Inspiration als erstes, sich zuzuhören. Und wenn ich jetzt also mit Achtsamkeit meine Familie stärken will, vielleicht auch erstmal gucken, wer bin ich in dieser Familie? Also bin ich Bruder, bin ich Mutter, bin ich Vater, bin ich Tochter, bin ich Enkel? Wahrscheinlich all das oder vieles von dem, was ich eben gesagt habe. Ja, also quasi auch sich selber achtsam zu verorten. Wer bin ich in dieser Familie? Was sind meine Werte? Welche Werte möchte ich achtsam auch in diese Familie mit einbringen? Und dann zu gucken, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine Gefühle? Und wie kann ich auch die Bedürfnisse und die Gefühle der anderen sehen? Ne? Weil es ist ja immer ein Austausch, logischerweise.
Ja, und das ist wirklich gar nicht so einfach. Erstmal überhaupt die Gefühle so zu benennen. Wo habe ich das irgendwann mal gelesen? Da stand irgendwie so, oft ist unser Vokabular für Schimpfwörter sehr viel größer als für unsere eigene Gefühlswelt. Oh Gott, und ja. Das stimmt leider tatsächlich auch bei vielen Menschen. Ich merke das ja auch in der Psychotherapie immer wieder, dass ich das wirklich mit meinen PatientInnen wie eine Sprache nochmal neu lernen muss. Weil, okay, Wut, Trauer und so halt, ne, das fällt einem ein. Aber wenn man wirklich nachfragt, was genau haben sie in diesem Moment gefühlt, welche Qualitäten hatte das und Intensitäten, dann fängt es an, dann doch auf dünn zu werden. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wo, man lernt es ja auch nirgendwo, ne? Also so richtig, oder? Mhm. Also so ja. Heutzutage glücklicherweise immer mehr. Manche Schulen haben da ja auch schon so eine Richtung eingeschlagen, dass man es lernt. Aber auch da wirklich nochmal genau hinzugucken und auch zu sagen, wir können es als Familie auch gemeinsam lernen nochmal. Was haben wir eigentlich für Gefühle?
Und da ganz, ganz, ganz wichtig, weil du gerade sagst, gemeinsam lernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich kurz noch eingehen möchte. Dafür brauchen wir einen offenen Geist, einen sogenannten, weil ja, wir müssen uns erstmal bewusst werden, dass wir das vielleicht gar nicht können, weil uns das nie jemand beigebracht hat oder so. Und da wirklich zu sagen, ja, ich möchte das lernen, weil der Satz, ich weiß, tötet ja oft alles Lernen und alle Offenheit ab, ne? Also das, was wir jetzt sagen, ist recht banal. Natürlich, über Gefühle sprechen ist in Familien wichtig, aber die Realität sieht dann eben doch oft anders aus, weil wir haben Dinge zu tun, Einkäufe zu machen, Klos zu putzen, Dinge zu regeln, zu organisieren, mitzudenken. Mental Load haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Es wird sehr viel gemacht. Ja, Hausarbeiten und Kinder in die Kita bringen und was nicht alles, ne? Das heißt, es ist einerseits ja recht banal, was wir da sagen, aber andererseits im Alltag dann eben doch recht komplex, ne? Und da ist es dann cool, wenn man sich erstmal eingesteht, ja, ich habe da Lust drauf, mich damit zu beschäftigen, was zu lernen. Und da hast du so, Cards mitgebracht, Elternkarten quasi.
Ja, das ist meine neueste Entdeckung. Ich bin überbegeistert und meine Patienten profitieren, also ja doch, die profitieren davon, die haben auch Lust darauf, habe ich gemerkt. Das habe ich entdeckt, als ich wirklich, ich habe mich hingesetzt und gedacht, so, aber irgendwie, ich muss nochmal einen anderen Weg finden, wie ich mit Gefühlen, mit meinen Patienten, mit meinen erwachsenen Patienten arbeiten kann. Und dann bin ich auf diese Karten gestoßen. Die heißen Elternkarten und es gibt zwei Sets. Ein Set ist für Gefühle, da werden 40 Gefühle vorgestellt und ein anderes Set ist für Bedürfnisse. 40 Bedürfnisse, die angeordnet sind, finde ich auch super schön und auch fundiert nach den Grundbedürfnissen des Psychologen Klaus Grawe. Der hat nämlich gesagt, wir alle haben ähnlich oder analog zu körperlichen Bedürfnissen, wie zum Beispiel Schlafen, Trinken, Essen und so, ne, haben wir auch psychologische Bedürfnisse. Dazu gehört Bindung. Wir wollen in Beziehung mit Menschen, mit anderen Wesen sein. Zweitens Selbstwert. Wir wollen uns selbst wertvoll fühlen und auch gewertschätzt werden. Drittens, wir brauchen immer ein bisschen so ein Gefühl von Orientierung oder auch Kontrolle, weil das gibt uns Sicherheit. Und das Letzte, das heißt ja so ein bisschen komisch, Lustgewinn, Unlustvermeidung. Das bedeutet eigentlich nur, wir wollen halt angenehme Erfahrungen machen im Leben und weniger unangenehme. Und er hat herausgefunden, in vielen Studien, wenn diese Bedürfnisse gerade auch in der frühen Kindheit irgendwie nicht erfüllt wurden, dann kann sich das auf die psychische Gesundheit nachhaltig negativ auswirken. Aber auch sonst so, wenn wir in irgendwelchen Krisen sind oder so, liegt es oft daran, dass irgendeines dieser Grundbedürfnisse nicht erfüllt ist. Und Von da hat dann die Macherin, die Erfinderin, die heißt Karin Waller, Happy Farm heißt, oder Happy Fam, nicht Farm, Fam, wie Family, da könnt ihr auf die Internetseite gehen, wenn euch das interessiert. Die hat das da so zusammengestellt und auf der Seite hat sie auch nochmal die Hintergrundstory zu der ganzen Geschichte, warum sie darauf gekommen ist, diese Karten zu entwickeln. Sie erzählt dort, dass sie eines Tages irgendwie zu ihrer Tochter sagte, Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, ja. Und dann hat die Tochter sie halt also super traurig angeguckt mit zitternder Stimme. Mama, bist du irgendwie sauer auf mich? Und das hat sie dann so sehr geschockt, dass sie gedacht hat, so irgendwie kann das nicht weitergehen. Oft ist sie so überfordert mit ihren eigenen Emotionen und hat Wutausbrüche und weiß einfach nicht, wie sie mit ihrem Kind umgehen soll. Das sind auch so Machtkämpfe und im Alltag fühlt sie sich einfach verloren, dass sie gedacht hat, sie muss was ändern und konkrete Hinweise. Und ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich Erwachsenentherapeutin, aber ich denke halt, in jedem Erwachsenen steckt auch ein Kind. Und dieses Material ist so gut und konkret aufgearbeitet und halt kinderleicht erklärt, dass man auch gut mit, also als Erwachsene damit arbeiten kann. Ja.
Und allein schon die Liste gerade der Bedürfnisse flasht mich total,
ja.
Weil irgendwie weiß man so ein bisschen, was man braucht im Leben, aber nicht so richtig. Ich habe das noch nie so vor mir gesehen, wie jetzt hier auf diesen Karten. Also bei zum Beispiel, du hast das Kontrolle und Selbstbestimmung hier eben genannt. Ja, Autonomie, Balance, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Harmonie, Ordnung, Orientierung, Schutz, Selbstvertrauen und so weiter. Das ist total faszinierend, das jetzt auch einfach mal so zu lesen und zu gucken, was brauche ich, was davon vielleicht noch mehr. Da sprechen wir auch immer gerne drüber. Was sind meine Hauptwerte quasi? Und da kann man ja dann auch gucken, was sind meine Hauptbedürfnisse eigentlich oder was fehlt mir gerade? Weil das Leben ist ja nicht statisch, das ist ja immer anders. Es kann auch jeden Tag anders sein. Mhm. Vielleicht brauche ich an einem Tag mehr Bindung und Sicherheit und am nächsten Tag mehr Autonomie und Selbstbestimmung. Ne? Und da kann man immer gucken, das ist toll. Diese Liste freut mich total.
Genau, und das ist halt mega. Und dann gibt es halt in dieser Liste quasi für jedes Bedürfnis eine Karte, wo einfach nochmal ganz klar erklärt wird, was ist eigentlich überhaupt das Bedürfnis. Ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgeholt, ein Bedürfnis, zum Beispiel Orientierung. Ne? Mhm. Und dann steht da zum Beispiel, Kinder wollen wissen, wie der Tag verläuft. Sie wollen die Struktur kennen, wissen, wer was macht, ja, oder wo sie etwas finden. Ne? Und das ist halt mit Kontrolle verbunden. Und da geht die Definition noch weiter. Und wir Menschen sind doch auch so, also nicht nur Kinder wollen das, ja, wie Routinen. Deshalb haben Menschen auch eine Routine. Ne? Und da wird das ganz normal erklärt, weil da spielt diese Offenheit, finde ich, wieder eine ganz wichtige Rolle, ja. Dass wir nicht denken, naja, ich weiß doch, was Orientierung ist. Nee, also wenn ich meine Patientin frage, was denken Sie denn eigentlich, was ist Orientierung, da müssen viele schon einen Moment überlegen und dann können wir das gemeinsam erarbeiten, was denken Sie bedeutet Orientierung. Und dann habe ich halt hier auch eine Alternative. Und dann auf der Rückseite stehen halt immer ganz klare Handlungsstrategien. Also was kann ich machen, damit ich dieses Bedürfnis ganz konkret erfüllen kann. Zum Beispiel einen Wochenplan, einen Tagesplan oder so, ne? Und das kann man ja für sich selbst auch entwickeln. Also finde ich super, super konkret.
Toll. Und genau, weil du sagst, für sich selbst auch entwickeln. Man kann zuerst ja vielleicht mit diesen Karten spielerisch sich selber entdecken, bevor man dann als zum Beispiel Elternteil da in Kommunikation mit dem Kind tritt. Also ich habe jetzt hier bei Gefühl, das ist die Karte Sorge, ja, also wenn das Kind sich Sorgen macht über irgendwas, ja,
genau.
Und dann sieht man hier, wenn du dir Sorgen machst, ist Zweifel da, du zweifelst an deiner Fähigkeit, etwas zu bewältigen. Und dann steht da, was ich brauche, Empathie, also ne, die Sorge wahrnehmen und als echt wahrnehmen und annehmen. Und das kann man ja sowohl mit sich selbst erstmal machen, als auch dann mit seinen Kindern im nächsten Schritt oder mit seinen, keine Ahnung, Geschwistern oder Eltern vielleicht sogar, mit wem auch immer, weil es geht ja hier um mit Achtsamkeit die ganze Familie stärken und deswegen einfach in seinem Umfeld auch, kann man damit gut arbeiten. Das ist quasi wie so ein Kartenspiel für Gefühle und Bedürfnisse.
Unbedingt mit sich selbst anfangen, weil wir wollen ganz oft von, es muss ja nicht vom Kind, also Eltern-Kind sein, aber auch von unserer Schwester, vom Bruder oder irgendwie so, wir wollen was von denen, ohne selbst zu wissen, was es eigentlich ist. Ne? Wir erwarten irgendetwas und da einfach mit so einer Offenheit reinzugehen, so zu sagen, Leute, wir fangen von vorne an. Wir lernen einfach nochmal von vorne, was bedeutet das eigentlich? Was kann man konkret machen? Und ja, also das finde ich eine super gute Hilfe. Das ist nur ein Anreiz. Ihr müsst jetzt nicht alle dieses Kartenspiel kaufen. Es gibt auch Listen. Unter gewaltfreier Kommunikation findet man das auch oft, wo Bedürfnisse draufstehen, aber auch Gefühle. Und sich dann einfach nochmal konkret fragen, was bedeutet das für mich und was brauche ich?
Genau, was brauche ich? Denn in dem Augenblick, weil du dieses Beispiel eben vorgelesen hast, wo die Mutter gerufen hat, Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, hatte sie doch auch ein Bedürfnis. Sie wollte ihr Kind ja nicht anschnauzen, sondern sie hatte das Bedürfnis nach Ruhe. Weil wenn das Kind den Schlafanzug anzieht und die Zähne geputzt hat und endlich ins Bett geht, dann hat sie wahrscheinlich schon gesehen, kann sie endlich auch ins Bett oder aufs Sofa oder endlich nicht mehr ne Care-Arbeit machen, sondern einfach mal eine dumme Serie gucken, meinetwegen. Also sie hatte ja auch ein Bedürfnis, was dahinter stand. Und da immer zu gucken, was sind die Bedürfnisse, wie komme ich am besten dahin und wie kommen wir gemeinsam da am besten hin. Und das auch wirklich zu kommunizieren, was ich selber auch mitbekommen habe, ich bin ja auch Mutter, dass dieses Kommunizieren, je größer die Kinder dann auch sind, total hilfreich ist. Dass man wirklich sagt, einfach, ich guck mal, ich kann nicht mehr, ich habe heute gearbeitet, ich war einkaufen, ich habe gekocht, ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, ich habe irgendwie, keine Ahnung, was die Wäsche aufgehangen, eben. Ich kann nicht mehr, ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe. Und wie gesagt, je verständnisvoller und größer die Kinder sind, desto besser kann man da einfach auch in die Kommunikation gehen, anstatt eben da rumzuschreien. Also es gibt halt ganz viel Spielmöglichkeiten, wenn man da transparent mit umgeht, mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen. Schön, schönes Spiel. Also das ist eine Möglichkeit und ansonsten natürlich ganz viel irgendwie achtsame, bewusste Zeit gemeinsam.
Ja, also wir haben halt oft Ablenkungsquellen im Alltag, sei es irgendwie so Social Media oder so, oder halt einfach die To-Dos, die wir einfach haben. Und manchmal tritt das einfach zu kurz, aber durch so gemeinsame Aktivitäten, sei es Kochen oder einen Ausflug machen. Es können ja auch kurze Dinge einfach nur sein. Gemeinsam noch einen Tee trinken oder einen Kakao machen oder so, ja. Irgendwas, sich kurz austauschen, sich Zeit nehmen, Raum geben dafür, das verbindet ja letzten Endes. Also immer wieder nach Möglichkeiten der Verbundenheit zu suchen.
Absolut. Und da ist auch das abendliche Lesen, finde ich, immer ganz toll. Also wenn Eltern irgendwie dann abends noch den Kindern vielleicht vorlesen, auch größeren, selbst wenn die schon selber lesen können, macht es Spaß. Und da von mir auch noch ein Buchtipp, Der kleine Buddha. Das ist auch nicht nur für Kinder. Also es ist ein Kinderbuch, aber man kommt danach in tiefe, tiefe Gespräche mit den Kindern. Ne? Weil normalerweise sind ja die Gespräche so, was gab's heute in der Schule? Gab's da irgendwas? Hast du eine Arbeit geschrieben? Oder keine Ahnung, was hast du gelernt? Oder was gab's in der Kita zum Mittagessen oder so, ne? Das ist dann, ich nenne es immer so Familien-Smalltalk so ein bisschen. Mhm. Und meistens haben die Kinder gar keinen Bock darauf zu antworten, weil es ihnen einfach nicht wichtig ist, weil es denen egal ist. Was habe ich heute gelernt? Keine Ahnung. Ich habe heute Basketball gespielt mit meinem Kumpel. So, was ich heute gelernt habe, kann ich dir jetzt so nicht sagen, ne? Also das ist oft so eine Hilflosigkeit, weil man will irgendwie in Kommunikation vielleicht mit den Kindern treten und das fällt einem schwer, weil man ja selber noch irgendwie Mental Load hat und so. Mit Der kleine Buddha, das sind kleine Kurzgeschichten, wenn man die vorliest und gemeinsam darüber reflektiert, das ist wirklich eine Art von Achtsamkeit vor dem Schlafengehen, die kann ich nur empfehlen. Also da spricht man wirklich über Zeit, über Tod, über Liebe, über Gemeinsinn, über Reisen, über alle möglichen existenziellen Themen dieser Erde. Da kann man ganz toll mit diesen Kurzgeschichten wirklich in Kommunikation treten mit seinen Kindern.
Wie schön.
Dann hast du noch Programme auch dabei.
Genau. Also ein Programm, über das wir ja schon gesprochen haben, war dieses Mindful Parenting Programm oder auf Deutsch achtsam Eltern sein. Da hatten wir eine ganze Folge dazu, aber falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr nochmal zurückgehen in die alten Folgen. Das wurde von Susan Bögels entwickelt und ist angelehnt an dieses ganz bekannte MBSR-Programm, also Stressreduktion durch Achtsamkeit, also auch so ein achtwöchiges Programm. Ich habe aber heute nochmal ein neues Programm gefunden quasi und was so witzig ist, also Vanessa hatte sich ja das Thema gewünscht und auch gesagt, Familie stärken. Und ich wusste nicht, dass sie gesagt hatte, Familie stärken. Ich wusste nur, du hattest mir weitergegeben, ja, Familie. Und ich so, okay, gut, Familie, ja. Und witzigerweise heißt dieses Programm übersetzt ins Deutsche auch Familie stärken. Da dachte ich, wow, krass.
Vanessa.
Ne? Passt sehr gut, danke, Vanessa. Im Englischen heißt es Mindfulness Enhanced Strengthening Families Program. Ein bisschen sperrig. Kurz MSFP. Und es ist eigentlich ein Präventionsprogramm für Familien mit Kindern und Jugendlichen, gerade um auch den Drogenmissbrauch schon zu reduzieren, ist halt einfach ein Thema auch schon für junge Jugendliche auch immer wieder, dass man da präventiv vorgeht oder auch für ja problematische Verhaltensweisen wie so Aggressivität zum Beispiel, dass Eltern einfach Methoden an die Hand bekommen. Und da gab es einfach schon ein etabliertes Präventionsprogramm, dieses Strengthening Families von 10 bis 14 Jahre alt für die Jugendlichen quasi, bestehend aus 7 Sitzungen. Und dann haben Forschende das halt quasi um die Achtsamkeit noch erweitert und wollten dann quasi gucken, bringt denn diese Erweiterung etwas? Und dann habe ich erstmal Studien auch aus Amerika dazu gefunden und habe dann gedacht, boah, aber bestimmt kriegen wir dann E-Mails und Leute werden dann fragen, wo ist dieses Programm? Gibt es das hier in Deutschland? Und dann habe ich nochmal geguckt, ob es das in Deutschland gibt. Und tatsächlich wird es gerade auch weiterentwickelt oder beziehungsweise evaluiert an dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und wenn ihr da zum Beispiel Familien achtsam stärken eingibt, da gibt es auch eine Website, wo das auch nochmal genauer beschrieben ist. Und wie gesagt, also dieses Programm geht 7 Wochen lang. Man trifft sich dann pro Termin für 2,5 Stunden und dann finden Elternsitzung und diese Sitzung mit den Jugendlichen getrennt erstmal statt. Finde ich auch irgendwie erstmal sinnvoll, dass man da nicht irgendwie mit der ganzen Familie da so zusammensitzt. Das könnte ein bisschen awkward sein mit mehreren Familien, sondern man trennt sich erstmal. Und in den Elternsitzungen geht es wirklich um ganz alltagspraktische Tipps, wie sie zum Beispiel liebevoller und wertschätzender kommunizieren können. Aber auch Informationen zu Tabak, Alkohol und Drogenkonsum. Und bei den Jugendlichen geht es auch um Stressbewältigung, Konflikte, wie man über Bedürfnisse sprechen kann, Gefühle und so weiter. Ja, also das fand ich super reich. Ich habe dann quasi Übungen aus dem Programm rausgeholt, weil das habe ich wirklich nicht gefunden. Ich habe kein Buch oder Manual gefunden, wo ich jetzt euch sagen kann, hey, geht da einfach hin und guckt es euch an oder so, sondern ich vermute, dass die das jetzt gerade da in Hamburg evaluieren und sobald da handfeste Ergebnisse rauskommen, dann werden sie halt irgendwas veröffentlichen. Aber man kann das, glaube ich, so noch gar nicht durchführen. Aber deshalb habe ich die Übung jetzt für euch. Genau, eine Kernübung ist das bewusste Atmen. Das kennt ihr schon, wenn ihr ganz lange unseren Podcast hört. Das ist einfach sich wirklich eine ruhige Minute nehmen, einfach raus aus dem Raum gehen und dann 3 tiefe Atemzüge zu nehmen. Das aktiviert den Parasympathikus, unser Beruhigungssystem. Und einfach so zu wissen, dass wir auch in den krassesten Situationen unseren Atem nicht verlieren, sondern dass wir den haben, um einfach uns auch sammeln zu können. Das können sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen machen und man kann sich auch gegenseitig erinnern, dass man das machen kann. Ne? Das geht sehr einfach. Und dann kann man trainieren nochmal, das könnt ihr auch weiter probieren, Bewusstsein für Emotionen, das ist das, was wir am Anfang besprochen haben, Emotionen immer wieder identifizieren und benennen. Ja? Also nicht nur sagen, oh, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern zu lernen, Emotionen, die sind nicht gut oder schlecht, sondern sie sind einfach etwas, was temporär kommt. Das ist so eine interne Erfahrung und die müsst ihr nicht vermeiden. Einfach benennen. Da können zum Beispiel so Listen helfen. Und eine weitere Übung, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass man, das können auch beide oder alle Seiten aus der Familie machen, auch Geschwister, macht doch mal eine Liste mit Verhaltensweisen, die euch richtig triggern in der Familie. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie so Vorwürfe bekommt oder so oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, was kann noch so triggern in der Familie, wenn die Eltern kommen und sagen, ey, räum doch mal dein Zimmer auf oder weiß ich nicht, irgend so ein Kommentar oder so oder Geschwister zickt irgendwie rum und sagt irgendwie, ich will nicht, dass du dabei bist oder so. Schreibt euch diese Verhaltensweisen auf und guckt dann mal, ob ihr wirklich eure Gedanken nochmal fühlen könnt, euren Körper, die Gefühle benennt und dann aber zu gucken, wie hat sich denn der andere in dieser Situation gefühlt? Also diese Perspektivübernahme finde ich sehr wichtig.
Aha, also sich in den anderen reinzuversetzen und da mal reinzufühlen. Genau. Wenn der jetzt in mein Zimmer stürmt und irgendwas von mir will und ich will aber meine Ruhe, jetzt meinetwegen in einer Geschwistersituation, was der andere wollte, was so sein Anliegen war, was der jetzt gefühlt hat oder was so sein Ding war.
Genau, und das ist ja gerade bei so triggernden Situationen total schwierig, weil das sind ja unsere verwundbaren Momente, wo wir denken, oh Gott, ich bin das Opfer, keiner versteht mich hier in dieser ganzen Familie, sondern zu sagen so, ja, okay, das ist da, dieses Gefühl, so sich so wie ein Opfer zu fühlen, aber wie ging es dem anderen? Und das ist wieder verbinden und stärkt die Familie, wenn wir immer wieder gucken, ja, aber es gibt ja nicht nur mich, sondern die andere Person hat ja auch eine Perspektive und Gefühle.
Und da gibt es sogar eine Studie zu diesem Programm schon?
Ja, in Amerika aber nur. Die Ergebnisse zu der deutschen Studie habe ich leider noch nicht. Ja, die werden gerade, sind in Arbeit. Also ich habe da nur so ein Study-Protokoll gefunden. Und zu Coatsworth et al. 2014 und 2015, die haben tatsächlich das mit 432 Familien durchgeführt und randomisiert aufgeteilt. Also die einen haben das Standardprogramm bekommen, die anderen halt mit Achtsamkeit. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, beide Programme helfen den Familien, verbessern auch das Wohlbefinden, auch nach einem Jahr. Aber gerade in dieser achtsamkeitsbasierten Gruppe, das hat günstige Effekte auf Beziehungs- und Interaktionsqualitäten gehabt. Also die Interaktion miteinander, die sind näher aneinander gerückt und das ist sehr vielversprechend, finde ich.
Absolut. toll. Ja. Dann habe ich auch noch eine Übung mitgebracht. Das ist jetzt relativ banal, aber ich habe auch ganz viele oder wir haben ganz viele E-Mails auch von euch bekommen. Da habt ihr so genau zu diesem Familienthema immer wieder so, ja, habt ihr noch Tipps und Übungen und so. Deswegen wollte ich das einfach nur noch mal festhalten an dieser Stelle, obwohl es irgendwie banal klingt. Aber natürlich eine Dankbarkeitsübung, ne? Beim Abendbrot wirklich, wofür seid ihr heute dankbar? Und dann einmal reihum. Da entstehen auch Gespräche, die man sonst nicht hätte, wenn man Familien-Smalltalk machen würde.
Wichtig, das ist total wichtig. Das ist, kann man gar nicht genug betonen, ja.
Ja, also ne, es ist so, ja, Achtsamkeit, Dankbarkeit, ja, schon oft gehört. Aber es ist wirklich faszinierend. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, macht mal eine Runde. Jeder sagt eine Sache, für die er an diesem heutigen Tag dankbar ist. Und das ist so schön. Und auf einmal sagen auch Leute nicht nur eine Sache, sondern zwei, drei. Oh, darf ich nochmal? Warte, mir fällt noch was ein. Oh. Und das ist so eine schöne Dynamik einfach. Und Profi-Tipp dann für ein etwas längeres Essen vielleicht am Wochenende. Sind diese 36 Fragen zum Verlieben. Da haben wir auch schon mal in einer Liebesfolge hier bei Achtsam drüber gesprochen. Es gibt diese Theorie, wenn man diese 36 Fragen gemeinsam mit jemandem beantwortet, also jeder von beiden beantwortet die, guckt sich danach so und so viele Minuten in die Augen, dann hat man eine wahnsinnige Bindung zueinander aufgebaut. Manche verlieben sich dann, manche nicht. Wie auch immer, ist ja auch egal, weil die 36 Fragen sind einfach total toll, auch fürs Familienleben. Also gerade wenn ihr das ganze Familienleben stärken wollt mit vielleicht auch mal einem Bruder, den ihr lange nicht gesehen habt oder eine Schwester, die sonst in Amerika lebt oder weiß der Geier, ja. Einfach diese Fragen stellen oder der Großmutter. Vielleicht denkt man, man kennt seine Oma, aber man kennt seine Oma nur, wenn sie Apfelkuchen backt. Aber wir wissen nicht, was sie antwortet auf die Frage, was macht für dich einen perfekten Tag aus, zum Beispiel. Das ist eine dieser Fragen. Oder wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen? Oder nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben. Oder wofür eben in deinem Leben bist du am dankbarsten und so weiter. Das sind ganz viele tolle Fragen. Was ist der größte Erfolg deines Lebens? Wisst ihr, was der größte Erfolg des Lebens eurer Oma ist oder eures Opas? Ich glaube, damit kann man ganz toll achtsam auch wirklich die Familienbande stärken, ob nur in großer Gruppe oder alleine beim Kaffee oder so. Ich glaube, mit diesen Fragen kann man sich achtsam nochmal ganz anders zuhören lernen und sich ganz anders kennenlernen, ne? Weil gerade wenn man irgendwie ein Klo teilt und morgens zusammen Zähne putzt oder so, dann hat man oft die Illusion, sich zu kennen, aber vielleicht ist das gar nicht so.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja.
Also deswegen auch nochmal der Tipp, wie gesagt, die Dankbarkeitsrunde vielleicht für einen Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag und dann die 36 Fragen. Ihr könnt einfach in eure Suchmaschine des Vertrauens 36 Fragen zum Verlieben eingeben und dann werdet ihr verschiedene Sets kriegen und die einfach mal durchspielen. Das macht Spaß und da kommt man sich achtsam näher. Du hast auch eine Übung für uns mitgebracht.
Ja, ich habe jetzt eine Meditation geschrieben, wo wir genau so uns diese Momente angucken, die in der Familie einfach triggern können und dass wir da einfach einen besseren oder einen anderen Umgang damit finden.
Schön. Und ach so, genau, weil wenn wir uns näher kennenlernen, dann haben wir auch mehr Verständnis füreinander übrigens und können mit den Gefühlen und Bedürfnissen auch besser umgehen. Wenn wir, wie gesagt, im ersten Schritt auch unsere Bedürfnisse kennen, dann können wir auch wiederum die Augen öffnen für die Bedürfnisse der anderen und alle offener werden und uns besser zuhören. Dann bin ich sehr gespannt. Macht's euch gemütlich? Ist das eine bestimmte Meditation? Also irgendwie sitzen, stehen, liegen oder ist das egal?
Egal. Sitzen, egal. Stehen, liegen. Nur, dass ihr nicht einschlaft. Ne? Also das, also ich sag immer, wenn man so sehr, sehr müde ist und sich nochmal eine schwierige Situation angucken wollte, dann sitze ich halt lieber persönlich. Aber ja, aber ihr könnt auch liegen.
Generell muss ich sagen, dass ich gerne meditiere, auch wenn ich müde bin. Allerdings dann mit Meditationsmusik. Und dann ist es, bin ich immer so ein bisschen im Halbschlaf. Das finde ich auch ganz schön. Aber genau, wenn man sich ein Thema anguckt und quasi zu einem Thema eine Meditation macht, dann ist es natürlich nicht hilfreich. Fiel mir nur gerade ein, dass ich es manchmal auch ganz schön finde, so irgendwie Mittagsschlaf, Nap-mäßig. Also ich schlafe dann nicht richtig ein, aber weißt du, so dieses.
Ich kenne das auch, habe ich auch. Ich habe so diese Tiefenentspannung oder diese Form von Bodyscan, wo ich weiß, ich habe nicht geschlafen, weil wenn es aufhört, bin ich total präsent. Und dann kann es ja nicht Schlaf gewesen sein. Ne? Das mag ich auch total. Aber das ist, wie du schon sagtest, wenn man sich ein Thema vornimmt, um zu reflektieren, kontemplieren, dann ist halt doof, wenn man irgendwie so abdriftet.
Absolut, fiel mir nur gerade ein. Genau. Also diese Möglichkeit vielleicht auch einfach Musik anmachen, quasi zur Entspannung, genau, Bodyscan oder irgendwie in diese Zwischenwelt zwischen Schlaf und Wach, das ist auch ganz schön und gemütlich. Aber wir gucken uns jetzt ja gemeinsam ein Thema an und deswegen an dieser Stelle bitte nicht einschlafen. Danke fürs Mitmachen, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, 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 dass ihr in der Achtsam-Community seid, dass ihr dabei seid bei uns. Vielen, vielen Dank und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und Freude und sage mal hören und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation zum Umgang mit Momenten, die dich in der Familie getriggert haben. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um den Körper noch mehr zu entspannen. Durch diese stabile Körperposition hilfst du auch deinem Geist, stabil zu sein. Wenn du magst, kannst du aber auch liegen. Und nun schließe sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. In der Übung hast du die Gelegenheit, eine Situation in deiner Familie zu betrachten, die eine stärkere Emotion in dir ausgelöst hat, dich also getriggert hat. Wähle für diese Meditation bitte nur eine leichte bis mittelschwere Situation aus. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade ausatme. Einatmend bin ich in Kontakt mit einer Situation in meiner Familie, die bei mir eine stärkere Emotion ausgelöst hat, als ich es sonst von mir kenne. Das kann zum Beispiel sein, dass deine Eltern etwas gesagt haben, woraufhin du mit Ärger und Wut reagiert hast. Ausatmend bin ich im Kontakt mit dieser Emotion und spüre meine Körperempfindungen. Einatmend bin ich mir meiner Gedanken bewusst, die diese Situation auslöste. Betrachte die Gedanken, einen nach dem anderen, ohne inhaltlich tief einzutauchen. Ausatmend bin ich im Kontakt mit den Gefühlen und Körperempfindungen, die diese Gedanken auslösen. Einatmend werde ich mir bewusst, welchen Handlungsimpuls ich in dieser Situation hatte und erinnere mich daran, was ich wirklich getan habe. Vielleicht wurdest du laut und verletzend mit deiner Familie. Vielleicht hat sich die Verletzung aber auch gegen dich selbst gerichtet. Ausatmend bin ich im Kontakt mit den Gefühlen und Körperempfindungen, die ich jetzt in diesem Moment wahrnehme. Einatmend werde ich mir bewusst, wie sich mein Gegenüber in diesem Moment fühlte. Zum Beispiel meine Eltern oder meine Geschwister. Ausatmend erinnere ich mich nochmal daran, dass ich nur aus meiner Perspektive die Welt sehen kann. Vielleicht gab es noch viele Bedingungen, die zu dieser Situation geführt haben, die ich noch nicht kenne. Einatmend verbinde ich mich mit der Absicht, Wege und Möglichkeiten zu finden, um Wiedergutmachung mit mir selbst und mit meiner Familie zu praktizieren. Ausatmend lächle ich mir und meiner Familie wohlwollend zu. Nimm noch einmal drei tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.